Ich habe mich viel mit dem Thema der Auferstehung beschäftigt und dazu zahllose Bücher gelesen. Ich finde das ein sehr interessantes und auch lohnendes Thema, denn es gibt durchaus sehr gute rationale Gründe, um an die Auferstehung zu glauben. Da ist zunächst einmal die Tatsache des leeren Grabes bzw. die Behauptung der ersten Christen, das Grab ist leer. Dieses Gerücht verbreitete sich in Jerusalem sofort nach oder drei Tage nach dem Tod von Jesus. Nun ist das ein Gerücht, das könnte man ziemlich leicht widerlegen. Und es gab auch viele Leute, die ein Interesse daran hatten, das zu widerlegen, nämlich die Römer zum Beispiel. Die hatten keinerlei Interesse, dass da irgendwie die Kunde von einem Messias oder noch mächtigerem Menschen als dem Kaiser durch die Stadt läuft. Oder die Pharisäer waren ausgesprochene Feinde von Jesus. Und die hätten doch einfach zum Grab gehen können, das öffnen und den Leichnam da öffentlich zur Schau stellen können. Dann wäre dieses Gerücht sofort gestorben. Es hätte sich nicht weiter verbreiten können. Das Gerücht ist aber nicht gestorben. Und der Grund dafür kann ja nur sein, dass diese Gegner von Jesus dieses Gerücht nicht widerlegen konnten. Denn das Grab war leer, er lag nicht mehr drin. Ein weiterer Hinweis ist die Tatsache, dass Jesus in der kommenden Zeit ganz unterschiedlichen Menschen erschienen ist. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass bis zu 100 Leute haben davon berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Und Paulus fügt dann hinzu und sagt, ihr könnt diese Leute fragen, die leben noch. Ja, und wenn man sich das mal überlegt, also man beruft sich auf 500 Zeugen, die etwas bezeugen und sagt, ja, die leben alle noch. Wenn das nicht stimmen würde, das wäre ziemlich riskant. Ja, also wenn ich sage, ja, wir haben hier am Karfreitag Gottesdienst gefeiert. Da waren 60, 70 Leute hier dabei. Die könnt ihr fragen. Ist okay. Wenn ich jetzt sage, ja, wir haben auch Gründonnerstag gefeiert. Hütte war voll. Ihr könnt fragen. Dann habe ich spätestens Viertelstunde nach dem Gottesdienst ein Problem, weil es nämlich niemanden gibt, der hier bezeugen kann, dass wir am Gründonnerstag Gottesdienst gefeiert haben. Aber Paulus sagt, 500 Leute haben Jesus gesehen. Die könnt ihr fragen. Und es ist nicht nur, dass irgendwelche Fanatiker und Freunde Jesus gesehen haben, sondern auch explizite Feinde des christlichen Glaubens. Paulus ist das beste Beispiel. Er war zunächst ein Feind der christlichen Religion. Er hat den Diakon Stephanus war dabei, als er gesteinigt wurde, und er fand das gut und richtig, dass das Christentum ausgerottet wird. Aber auf dem Weg nach Damaskus ist ihm der auferstandene Jesus begegnet. Also wir haben eine ganz große Wolke von Zeugen, unterschiedliche Leute, die bezeugen, Jesus ist auferstanden. Schließlich finde ich ein sehr gutes Argument oder einen guten Hinweis darauf, dass Jesus auferstanden ist, ist der, wie schnell sich diese Botschaft nachher verbreitet hat und auch welche Ausbreitung das in kürzester Zeit hatte. Innerhalb weniger Jahrzehnte war diese Botschaft, Jesus ist auferstanden, im gesamten Römischen Reich, also der damals bekannten Welt, präsent. Und wenn man sich das mal so überlegt, dahinter steckt ja eine enorme Kraft. Das wurde nicht verbreitet durch politische Macht oder irgendwelchen Zwang, sondern da sind Leute durch die Gegend gezogen und haben gesagt, ich habe den Auferstandenen gesehen. Das hat denen aber nur Nachteile gebracht. Dies hat dazu geführt, dass sie verfolgt wurden. Die mussten mit ihrem Leben dafür bezahlen. Und wenn ein Zeuge bereit ist, für sein Zeugnis mit dem Leben zu bezahlen, hat er natürlich eine ganz große Glaubwürdigkeit. Wir sehen also, es gibt durchaus gute rationale Argumente, die uns auch in die Richtung führen, glauben zu können. Wir müssen nicht einfach so blind irgendwas glauben, was wider dem Verstand ist, sondern wenn wir uns die einzelnen Dinge anschauen, das gibt uns gute Hinweise, gute Belege dafür, Jesus ist auferstanden. Das hat mir sehr geholfen, das so zu durchdenken und hat meinen Glauben gestärkt. Was ich interessant finde oder bemerkenswert ist, dass diese Argumentation im Neuen Testament überhaupt keine Rolle spielt. Also Paulus in dem Römerbrief oder Korintherbrief, der argumentiert nicht so, wie ich das eben gemacht habe. Der führt nicht solche Argumentationsketten. Und der Grund dafür ist, dass die ersten Christen Jesus als eine Realität unmittelbar wahrgenommen haben. Die haben gespürt, der auferstandene Jesus ist bei uns. Und von daher gab es gar keine Notwendigkeit, sich das irgendwie durch den Verstand zu erklären. So ein bisschen so wie zum Beispiel mit dem Sauerstoff. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und sagen, ja, in diesem Raum ist Sauerstoff und ich erkläre euch mal warum. Und dann fange ich an bei den Pflanzen, die Photosynthese machen und dann zeige ich das irgendwie auf, wie das funktioniert und dann rechne ich mal hoch, wie viele Pflanzen es auf der Welt gibt und wie viel Sauerstoff es dann geben muss und dann gucken wir uns nochmal die Atmosphäre an, dass da irgendwie Schichten sind, damit der Sauerstoff nicht ausbüxt in den Weltall, sondern hier auf der Erde bleibt und dann kann ich euch in einem langen Diskurs erklären, hier muss Sauerstoff im Raum sein. Kann ich machen. Oder ich atme einfach einmal tief ein und sage, ich bin am Leben. Ich kann mich bewegen. Ich kann reden. Und das ist nur möglich, weil Sauerstoff hier ist. Ich erfahre das unmittelbar. Natürlich ist das richtig, was ich gesagt habe mit Photosynthese und Pipapo, aber es ist nicht notwendig, weil ich es direkt erfahre. Und so war das bei den ersten Christen. Die haben das direkt erlebt. Die haben Jesus, den Auferstandenen, gespürt, gefühlt. Dazu wollen wir uns heute einen Text anschauen, der darauf eingeht. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem Gebet. Paulus betet für die Christen in Ephesus, ein relativ langes Gebet. Und aus diesem Gebet möchte ich euch zwei Verse vorlesen. Da heißt es in Epheser 1, Vers 19, ihr sollt erfahren, also das müsst ihr jetzt so verstehen, dass Paulus betet und dann sagt er, ihr möget erfahren oder Gott möge euch das zeigen. In diesem Sinne ist das gemeint. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Paulus betet hier für die Christen in Ephesus, aber er betet nicht, dass sie erfüllt werden mit der Kraft Gottes, sondern, interessant, er geht davon aus, dass diese Kraft schon da ist. Die Kraft ist da. Der Heilige Geist lebt in euren Herzen. Der auferstandene Jesus ist da. Er betet dafür, dass die Christen in Ephesus das erkennen, dass sie es also wahrnehmen. Das ist sein Gebet. Also in dir lebt der auferstandene Christus. Der Heilige Geist ist in deinem Herzen ausgegossen. Die Frage ist, wie erkennen wir es? Wie erkennen wir es? Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Denn diese Kraft Gottes ist heute für uns erfahrbar. Jesus lebt in unserem Herzen und wenn wir Antennen dafür entwickeln und sensibel dafür werden, dann können wir das wahrnehmen. Ganz genauso, wie es damals die ersten Christen wahrgenommen haben. Und dann sind diese Argumente, die ich zu Anfang gebracht habe, immer noch eine gute Hilfe und man kann sich das dadurch auch nochmal herleiten. Aber es ist nicht mehr so notwendig, weil man Jesus direkt spürt und erlebt. Die Kraft Gottes, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die erfahren wir heute. Und wir erfahren sie zunächst einmal als das Leben, das in uns pulsiert. Jesus war ja tot und Gott hat ihn zu einem neuen Leben auferweckt. Er hat ihn wieder lebendig gemacht. Also der auferstandene Christus ist das Leben. Und das sollten wir nicht irgendwie so abstrakt verstehen, dass wir sagen, ja, das ist so ein metaphysischer Begriff, was auch immer das bedeuten mag. Nein, das ist tatsächlich die Lebendigkeit und das Leben, durch das wir heute jetzt in diesem Moment leben. Wenn du mal deinen Körper wahrnimmst, das ist ja ein Meisterwerk der Schöpfung. Was Gott da alles zusammengesetzt hat, die einzelnen Zellen, die miteinander fungieren, die Gewebe bilden. Das Gewebe bildet dann Organe und diese Organe arbeiten zusammen. Und das geschieht ja nicht durch deinen Willen. Es ist ja nicht, dass du sagst, so, ich will jetzt, dass mein Herz pumpt, pump mal bitte wieder, sondern das läuft automatisch. Was treibt das an? Das ist das Leben. Das ist Leben, das Leben, das Gott schenkt. Und es ist genau das gleiche Leben, mit dem er Jesus Christus auferweckt hat von den Toten. Und manchmal fühlen wir uns ja kraftlos. Nicht, dass dieses Leben komplett weg wäre, dann wären wir ja tot. Aber wir fühlen uns matt, müde, ausgelaugt. Aber wenn wir dann uns vielleicht entspannen und zur Ruhe kommen und sagen, okay, ich lege jetzt einmal alles ab, was mich belastet und diese ganze Anspannung lasse ich mal beiseite, dann fühlen wir wieder, wie dieses Leben in uns pulsiert, wie es zurückkommt, wie die Kraft, die Lebendigkeit wieder da ist. Und das ist der Heilige Geist. Das ist die Kraft Gottes, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft, die auch in unserem Herzen wirkt und die jeder von uns erfahren kann. Diese Kraft Gottes, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, sie zeigt sich in unserem Leben auch als Mut, den wir spüren. Als Jesus auferstanden ist, da hat er die Welt besiegt. Und wenn wir das so sagen, Jesus hat in seiner Auferstehung die Welt überwunden. Dann bedeutet das, dass er das Negative und das Hoffnungslose, was diese Welt ja auch zum Teil ausmacht, überwunden hat. Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann hören wir ja ganz viel von Krieg, es wird schlimmer, alles ist schlecht und es geht sowieso alles den Bach runter. Es ist nur eine Frage, wie lange wir das hinauszögern können, bis es absolut zu Ende ist. Hoffnungslosigkeit. Aber Ostern, Jesus ist auferstanden, das ist der Inbegriff der Hoffnung. Es zeigt, dass die Welt eben nicht einfach nur in den Abgrund rauscht, sondern es zeigt, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass Jesus diese Welt überwunden hat. Und manchmal fühlen wir uns niedergeschlagen, dann lassen wir uns so mit hineinnehmen in diesen Strudel, der sagt, alles ist schlecht, alles geht den Bach runter. Und wiederum gilt es dann einmal innezuhalten, und zu spüren, wo ist der auferstandene Christus, der mir Mut gibt und der sagt, ich habe die Welt überwunden. Es ist nicht so, dass hier alles außer Kontrolle geraten ist, sondern das, was du da wahrnimmst als Problem und als Schwierigkeit, das ist zeitlich bedingt. Ja, das drückt jetzt für heute und vielleicht auch noch für morgen, aber es kommt ein Tag, da ist das weg und dann schaust du darauf zurück und dann sagst du ja, es war eine Episode. Alle Probleme vergehen. Aber Jesus Christus, der Auferstandene, er bleibt und er gibt uns Mut. Und immer wenn wir diesen Mut und diese Hoffnung in unserem Herzen spüren, dann ist es Jesus, der uns da begegnet. Schließlich erfahren wir die Kraft Gottes auch als Gottes Gegenwart, wenn wir Gottes Nähe spüren. Heißt ja hier in unserem Text, dass diese Kraft Gottes hat Jesus auferweckt und ihm den Ehrenplatz in der himmlischen Welt wieder an der rechten Seite Gottes gegeben. Wenn wir uns das mal so vor Augen führen, am Kreuz, da ruft Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlt sich total von Gott entfernt, er fühlt sich total weit weg von Gott. Aber Gottes Kraft führt dazu, dass er aufersteht und dass er wieder zur Rechten des Vaters kommt, also wieder ganz nahe an die Seite Gottes. Und diese Kraft ist heute auch in dir, in deinem Herzen wirksam. Wenn du dich einsam fühlst, wenn du dich alleine fühlst, dann hat diese Kraft das Potenzial, dich wieder an die Seite Gottes zu bringen. Dann fühlst du dich alleine und du legst das vielleicht Gott so hin und sagst, ich bin einsam, ich habe niemanden, der auf meiner Seite ist, ich weiß nicht, wo es hingeht. Und dann hörst du in dir die Stimme, eine Stimme, die sagt, fürchte dich nicht, ich bin immer bei dir. Oder ich bin bei dir jeden Tag bis zum Ende der Welt. Es ist die Kraft Gottes, der Heilige Geist in deinem Herzen. Die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Sie wirkt in deinem Herzen. Paulus betet nun, dass wir dies erkennen. geht nicht darum, dass da etwas erzeugt werden soll. Es geht nicht darum, dass da irgendwas rein muss, was da noch nicht drin ist. Ja, wenn wir Jesus angenommen haben, dann ist der Heilige Geist in uns. Aber es geht darum, dass wir das erkennen, dass wir das leben. Und da ist die Aufforderung des Apostels, wendet euch nach innen. Denn ihr findet diese Kraft Gottes in eurem Herzen. Dort im Herzen findest du den auferstandenen Christus. Paulus sagt an anderer Stelle, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. In meinem Herzen ist Christus. Da sind wir so ein bisschen zwiespältig mit der Aufforderung, sich nach innen zu wenden. Denn manche haben damit Probleme. Und zwar deswegen, weil im Inneren oder in unserem Innern, das ist so einiges. Ja, das sind so manche Sachen. Unser Innerstes ist so ein Sammelbehälter für alles Mögliche. Da sind unsere Erfahrungen, auch eben die negativen, unsere Ängste. Da sind Dinge, mit denen wir nicht klarkommen, die wir da runtergedrückt haben. Und doch ermutigt uns die Bibel immer wieder, da hineinzuschauen ins Herz. Einmal deswegen, weil es ganz wichtig ist, sich selber zu kennen und zu wissen, was darin vorgeht, weil wenn du das verdrängst, heißt es nicht, dass es nicht da ist und keine Auswirkung hat. Es heißt nur, dass du dir dessen nicht bewusst bist und dann wirkt das da in dein Leben rein, ohne dass du es merkst und ohne dass du dagegen etwas tun kannst. Das ist das eine. Und das zweite, und das ist heute das Thema, der Grund, warum Paulus immer wieder sagt, schaut auch nach innen, ist, weil dort der Heilige Geist wohnt. Unter den Sorgen, unter den Ängsten, unter den vielleicht auch schmerzhaften Erinnerungen wohnt der auferstandene Christus. Und wenn wir es lernen, uns da nicht abschrecken zu lassen von unseren Ängsten, sondern da in die Tiefe gehen, dann werden wir ganz tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus dort in unserem Herzen haben. Es geht also darum, sich nach innen zu wenden und zu beten und zu horchen. Beten und horchen. Dann sagen wir, Herr Jesus, ich bin kraftlos. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine Energie mehr, um die Sache voranzutreiben. Aber Herr Jesus, ich weiß, dass du die Kraft bist, dass du alle Kraft hast und dass von dir alle Kraft kommen kann. Und ich möchte dich bitten, dass du mir einen Vorgeschmack dieser Kraft zeigst. Und dann werden wir still und horchen in unser Herz hinein. Und dann können wir spüren, wie da vielleicht so ein erster Wirbel von Kraft kommt. Und das ermutigt uns. Und wir sagen, ja, wir werden das durchstehen. Gott wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Wir beten vielleicht, Herr Jesus, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Aber du bist die Hoffnung. Du bist die Hoffnung. Und dann horchen wir in unser Herz und wir hören vielleicht Gottes Stimme, die sagt, ich kenne wohl die Pläne, die ich für euch habe. Es sind Pläne zum Guten und nicht zum Schlechten, um euch eine Hoffnung und eine Zukunft zu schenken. Wir beten, Herr Jesus, wir sind einsam, ich bin einsam. Ich habe niemanden, der mich wirklich erreichen kann. Ich habe zwar Menschen um mich, aber ich fühle mich so irgendwie wie hinter Glasscheiben. Das, was ich wirklich fühle, da kommt keiner ran. Und dann horchen wir hinein und hören die Stimme, ich bin immer bei dir, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ihr sollt erfahren, sagt Paulus, mit welcher unermesslichen Kraft Gott in eurem Herzen wirkt. Es ist die Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das ist eine Bitte dafür, dass wir uns als Christen sensibilisieren. Dafür muss man so ein Gespür entwickeln. Um es mal als Beispiel zu sagen, man kann musikalisch sich ein Gefühl, ein Gehör antrainieren. Also mein Papa ist leidenschaftlicher Gitarrenspieler. Der kann eine Gitarre so einfach stimmen. Wenn ich eine Gitarre stimmen will, dann brauche ich so ein elektronisches Stimmgerät und dann schlage ich eine Saite an und dann zeige ich da so einen Pfeiler, okay, da musst du drehen, da musst du drehen und so kriege ich eine Gitarre irgendwie gestimmt. Mein Papa braucht das nicht. Mein Papa hat eine Stimmgabel, die haut da ran, haut an sein Ohr und dann stimmt er die erste Saite, ich glaube, das ist die E-Saite, ne? Stimmt's, Olli? Ja? Ja. Dann stimmt er die E-Saite und dann kann er von der E-Saite ausgehend die ganze Gitarre durchstimmen. Warum kann er das? Weil er sein Gehör darauf trainiert hat, weil er gelernt hat, sich zu sensibilisieren. Und im geistlichen Bereich, wenn wir darüber sprechen, ist das exakt so, ist es genau das Gleiche. Es geht darum, dass wir uns sensibilisieren für das, was da ist, für die Kraft Gottes, die in unserem Herzen ist. Und spielt keine Rolle, ob du das so ein bisschen kannst oder total gut darin bist. Es geht darum, dass wir uns auf den Weg machen, um das immer weiter zu verfeinern und immer deutlicher zu erleben. Denn wenn wir uns öffnen dieser Gegenwart Gottes, dann fließt die Kraft Gottes zu uns. Und diese Kraft Gottes, das ist die Kraft auch unserer Gemeinde. Die Auferstehung war der Startpunkt der Jesusbewegung. Wenn man sich das mal so vorstellt, ist das eigentlich unvorstellbar. Da sind 12 Leute, einfache Fischer, Angsthasen durch und durch, Großmäuler, Leute, die eigentlich so ein inkompetenter Haufen, würde man heute sagen. Und aus diesem Haufen entwickelt sich eine Weltreligion, die nicht dadurch in den ersten Jahrhunderten gefördert wurde, dass da irgendein mächtiger Kaiser sagt, das müsst ihr glauben. Das kam später. Die haben sich nachher rangehängt, die Kaiser, und das missbraucht leider. Aber dieser Initialstart ging einzig von diesen Gläubigen aus. Und die Kraft, die dahinter steckt, das ist die Kraft der Auferstehung. Eine unvorstellbare geistliche Energie. Und diese Energie wirkt auch heute hier in unserer Gemeinde. Es ist die Triebfeder unserer Christuskirche hier in Buchholz. Diese Gemeinde besteht, weil immer wieder Leute sich geöffnet haben für den auferstandenen Jesus. Und dann hatten sie Mut, dann hatten sie Impulse, dann hatten sie Weisheit, den nächsten Schritt zu gehen. Und so ist über Jahrzehnte hier eine Gemeinde entstanden, die viel, viel Segen gebracht hat. Der Auferstandene lässt unsere Gemeinde aufblühen. Und darum ist es die Kraft und das Zentrum unserer Gemeinde, dass wir dem Auferstandenen begegnen. Den Auferstandenen zu begegnen und in seiner Kraft zu leben, das ist Ostern. Ostern feiern. Wie feiert man richtig Ostern? Man feiert Ostern richtig, wenn man sich Jesus öffnet. Und dann ist Ostern nicht so ein Termin einmal im Jahr, das macht man dann, Eier suchen und fertig, sondern das geht jeden Tag aufs Neue los. Jeden Tag ist Ostern, jeden Tag geht es darum, dem Auferstandenen zu begegnen. Wir entdecken immer wieder neu diese Kraft Gottes, so wie Paulus es erbeten hat, als er betete, damals für die Epheser, aber dieses Gebet gilt natürlich genauso für uns. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Amen.